Nun darf ich unseren nächsten Gast und Programmpunkt ankündigen. Im Studio ist Pfarrer Dr. Richard Kocher. Dr. Kocher ist 1959 geboren. 86 wurde er in Augsburg zum Priester geweiht. Seine Promotion erfolgte 1992 in Vorhersehungsglauben, auch an der Universität Augsburg. Heute ist Pfarrer Kocher Priester in der Diözese Augsburg und seit mehr als 25 Jahren Programmdirektor von Radio Horeb. Radio Horeb ist einer der bekanntesten deutschsprachigen Radiosender. Außerdem ist er Vorstandsvorsitzender Internationale Christliche Rundfunkgemeinschaft. Er ist heute hier im Studio im Interview mit Hubert Liebherr. Freuen Sie sich mit mir auf das Interview, auf den Austausch zum Thema Fünf Steine von Medjugorje. Warum gerade diese? Viel Freude.
Richard, hallo, grüß dich.
Hubert, grüß dich, schön dich zu sehen.
Ich freue mich, dass du heute zu uns gekommen bist.
Ja, nee.
Ich weiß jetzt, auf Anhieb könnte ich nicht sagen, wie lange wir uns schon kennen.
Mindestens ein Vierteljahrhundert.
Wahrscheinlich. In unserem Alter rechnet man mit Jahrhunderten. Ja, sehr gut. Ja, genau. Wir hatten auch immer wieder über Medjugorje Kontakt. Du bist dann diesen Weg gegangen. Was uns jetzt interessiert von dich, wie hast du zu Medjugorje gefunden? Wann hast du zuerst mal davon gehört und wie bist du da runtergekommen?
Als ich im Mai ins Priesterseminar eingetreten bin, des Jahres 1981, waren die Erscheinungen noch nicht. Also für meine Priesterberufung hat Medjugorje keine Rolle gespielt, aber es waren damals 4 Kroaten im Augsburger Priesterseminar, darunter Ivan Landeka, das heißt der spätere Pfarrer von Medjugorje. Wir haben uns später oft ausgetauscht und gelacht, er war sehr rationalistisch eingestellt, hoffentlich hört er jetzt zu, dann wird er lachen. Nicht einmal mit Fatima und Dutt konnte er etwas anfangen, war dagegen, und dann begannen die Erscheinungen, also nur wenige Monate, Tage, nachdem ich eingetreten war, und die Kroaten waren fertig mit dem Studium. Sie sind wieder zurückgegangen, haben dort Primiz gefeiert, und einige von den Kommilitonen, den Studenten, sind mitgegangen und haben dann die Botschaft von Medjugorje mitgebracht. Mhm. Also es waren ja die Erscheinungen erst ein paar Tage alt. Und ich habe dann später Ivan getroffen und ihn erinnert an seine frühere Einstellung. Und dann hat er gesagt, Richard, es geschehen so viele Wunder, so viele Bekehrungen, wie könnte ich da mein Herz davor verschließen? Also das war die Begegnung mit Ivan Landeka, der auch durch diese Faktizität dessen, was dort geschehen ist, innerlich ganz umgekrempelt worden ist. War übrigens, wie fast alle Kroaten, ein gigantischer Fußballer und hat uns damals mitgeschossen zur Seminarmeisterschaft in Deutschland.
Großartig, ja.
Ivan Landeka.
Ivan Landeka, ja.
Ja, und das erste Mal in Medjugorje war ich kurz nach der Priesterweihe, also auch ein ganz markantes Datum, damals noch jung und dumm. Wir sind hinuntergefahren, es hat noch keine Autobahn gegeben, 13, 14 Stunden, haben an Abendliturgie teilgenommen, waren 4, 5 Stunden unten und sind wieder zurückgefahren. Also wie man halt so Spritztouren damals so gemacht, um das Ganze einfach mal so zu sehen.
Und in welchem Jahr war das?
86.
86.
Direkt nach der Priester war ich zum ersten Mal unten. Dann das nächste Mal war vor der Promotion 89 und dann eigentlich fast jedes Jahr einmal oder sogar zweimal. Aus einem ganz einfachen Grund, weil ich es als für mich persönlich einen großen Gnadenort erlebt habe. Ob es ein Erscheinungsort ist, wird die Kirche entscheiden. Das ist nicht meine Aufgabe. Aber ich persönlich habe sehr viele Gnaden der Heilung bekommen, der Befreiung. Und immer in den entscheidenden Stadien des Radios, wir haben eine deutschlandweite Lizenz bekommen, einzigartig, hat es noch nie gegeben, seit es Radio in Deutschland gibt, das eine Lizenz ganz Deutschland abdeckt, vor all diesen entscheidenden Dingen oder Medienhausbau, das kostet Millionen, wir hatten aber das Geld nicht. Da kann ich nur sagen, liebe Mutter Gottes, hilf uns, und war bei diesen entscheidenden Stadien auch, oder auch wenn es um wichtige Personalentscheidungen geht, immer in Medjugorje. Und ich habe danach immer ein paar Tage gebraucht, weil es so in mir gearbeitet hat, im positiven Sinn. Es hat so viel in Bewegung gesetzt, dass ich ein paar Tage danach gebraucht habe, bis sich das alles gesetzt hat. Also ich habe auch selber in Schurmanze, das ist ein Teil von Medjugorje, Dinge erlebt, die Gott gewirkt hat, sicher nicht Kraft Richard Koch, sondern seiner Gnade, wo Leute waren, die zum Beispiel in den Händen nicht mehr richtig greifen konnten und hätten dann ihren Job aufgeben müssen als Busfahrer. Und dann habe ich einfach gesagt, lieber Gott, wirk du durch mich, ich kann es ja nicht, und segne sie. Und da ist plötzlich diese Gicht dann weggegangen und die kann wieder fahren, hat ihren Job wieder ausüben können. Mhm. Also selber auch wirklich Wunder erlebt, die Gott an diesem Ort wirkt. Mhm. Und deshalb schätze ich es, schätze ich ihn und bin ich auch hier und stehe mit meinem Namen dafür ein. Mhm. Wir haben da öfters auch Pilger gesehen und im Radio dann angesprochen. Sie waren dort unten. Ich habe mich dann nie verleugnet. Ja, das war ich. Ich stehe dazu. Weil ich das einfach erlebt habe als etwas Authentisches und wo die Mutter Gottes am Werk ist.
Mhm. Hast du auch Pilger dorthin begleitet?
Das war ja bis vor kurzem eigentlich nicht erlaubt von der Kirche offiziell. Mhm. Und deshalb habe ich es auch nie gemacht. Jetzt könnte ich es tun, aber jetzt ist alles wieder geschlossen oder nicht mehr so möglich.
Dafür kommst du zu uns.
Ich komme zu euch und Millionen, die es hören. Großartig übrigens, dass du das machst. Ich weiß, was das mit aus eigener Erfahrung, mit wie viel Mühe und Einsatz das verbunden ist. Ich bin immer in einer Pilgergruppe mitgereist. So habe ich es gemacht. Und wenn man mich gebeten hat, die Gottesdienste zu feiern oder einen Kreuzweg vorzubeten oder den Rosenkranz, dann habe ich das gemacht. Ja. Aber ich habe einfach die Ordnung der Kirche respektiert und das ist bei solchen Erscheinungen immer das Sinnvollste, ja, dass wir uns einfach an dem ausrichten, was die Kirche lehrt. Und das war übrigens bei Ivan Landeka. Habe ich auch mal gesagt, Ivan, was passiert denn, wie wirst du dich denn verhalten, wenn die Kirche einmal zumacht? Wenn die Kirche sagt, das ist nicht echt, wir haben es untersucht, das ist alles Fake News. Ich habe gesagt, ich werde sofort gehorchen. Dann ist es so. Also das hat mich sehr beeindruckt. Mhm. Also wir gehen dann in den Untergrund oder wir machen auf Opposition, sondern wir gehören der Kirche. Und das ist immer der Geist Jesu Christi dann am Werk.
Ja. An der Stelle vielleicht kann ich einfügen, wir wissen, dass Papst Franziskus im Mai 2019, man sprach immer von offiziellen Wallfahrten, die er jetzt freigegeben hat, aber jetzt haben wir sehr viel Rückmeldung bekommen und haben dann gesagt, ja, dann wart ihr damals, dann habt ihr das ja inoffiziell gemacht. Nein, das muss man erläutern. Also am Muttertag des Jahres 2019 hat Papst Franziskus Wallfahrten freigegeben für Priester, Bischöfe und Pfarreien. Die durften bis dahin, und das gilt für jeden nicht anerkannten Erscheinungsort, da gehören alle oder viele dazu, sie dürfen selber nicht organisieren, sie dürfen selber nicht ausschreiben, aber sehr wohl begleiten, um natürlich die Sakramente in den entsprechenden Sprachen dort spenden zu können. So haben auch unsere Bischöfe in Augsburg, bei denen wir alle waren im Verlauf der 30 Jahre, wo wir hier wirken dürfen, um den Verein Medjugorje Deutschland dort vorzustellen, alle Bischöfe des Bistums Augsburg haben uns gesagt, jawohl, ihr könnt jeden Priester mit nach Medjugorje einladen, aber er selbst darf keine Wallfahrt ausschreiben, organisieren. Das liegt einfach daran, dass man damit nicht dem Eindruck vorgreifen möchte, ja, wenn der Herr Pfarrer die Wallfahrt organisiert, dann muss es ja echt sein. Deshalb gilt es für alle Pfarreien. Aber ab Mai, jetzt 19, darf jeder Pfarrer, jede Pfarrei, jeder Bischof eine Pilgerfahrt dorthin ausschreiben. Genau, also du warst gehorsam der Kirche. Sehr gut, sehr gut. Man ist gut beraten, da sich zu unterstellen, ja, denn das ist eine Dimension, die einfach grandios ist und das ist die Aufgabe unserer Heiligen Katholischen Kirche. Genau, und wenn wir jetzt schauen, du bist irgendwann zum Radio gekommen.
Ja, die Entstehung des Radios hängt sehr mit Medjugorje zusammen. Mhm. Radio Maria ist in Medjugorje entstanden. Mhm. Also es sind heute fast 80 Nationen. Ich möchte behaupten, ich war lange im Vorstand, 8 Jahre, und habe die Entstehung dutzender Radios aus nächster Nähe erlebt, dass das wirklich ein riesiges Werk der Mutter Gottes ist. Mhm. Also zum Beispiel Emanuele Ferrario, verstorben jetzt im letzten Jahr.
Er war ja der lange Zeit der Leiter Präsident der internationalen Radio Maria.
In Italien und auf Weltebene. Er hat dort die Botschaft bekommen, nimm das in die Hand. Das war in Varese auf 4 Kirchtürmen verteilt, ein winziges Radio, nur in einem Ort, in einer Stadt. trage es in die ganze Welt hinaus und es wird nie an den ökonomischen, an den finanziellen Mitteln fehlen.
Und es wird?
Nie an den ökonomischen, an den finanziellen Mitteln fehlen. Trage es hinaus in die ganze Welt.
Unglaublich.
Also das sind schon Zeugnisse und wir evangelisieren nachhaltigst. Mhm. Jetzt zum Beispiel in der Krise, die Bischöfe in Afrika erreichen ihre Leute, ja, dort gibt's ja auch den Lockdown, eigentlich nur noch über die Social Media, über das Radio. Mhm. Und wir haben jetzt zum Beispiel aus der Demokratischen Republik Kongo, so groß wie ganz Westeuropa, das sind riesige Nationen, haben 10 Bischöfe jetzt uns gebeten, auch konkret Radio Horeb gebeten zu kommen und wir finanzieren das. Wir haben 3 Millionen an 3 Tagen Spenden bekommen im letzten Jahr. Und das ist ganz sicher auf Medjugorje zurückzuführen. Und insofern, als es der Ort des Ursprungs ist, ist dort das Ursprungscharisma. Auch Padre Livio, der Programmdirektor von Radio Maria Italien, hat dort entscheidende Impulse bekommen. Mhm. Und deshalb gehe ich immer wieder an den Ort des Ursprungs zurück und bitte um den Segen Gottes, dort, wo alles entstanden ist. Also insofern sind wir da ganz eng beieinander.
Mhm. Ja, sehr interessant. Ja. Sehr interessant, freut mich. Ja, ich habe letztes Jahr einmal über 3 Tage so einen speziellen Spendenaufruf für Afrika gemacht.
Marathon für Maria.
Wie nochmal, Marathon? Läuft die Marathon?
Ja, wir laufen Marathon. Maria ja. Und dann Marathon und das Verballhorn. Mariathon, ein Marathon für Maria.
Für oder die Gottesmutter Maria. Erstmal drüber nachdenken.
Also wir stellen Projekte vor. Eigentlich wären 4 Bischöfe aus Afrika eingeladen gewesen, konnten natürlich nicht kommen durch Corona. Wir haben sie zugeschaltet und wir sagen dann den Leuten, jetzt brauchen wir 1 Million für den Kongo. Und dann geht's los. Die Leute dürfen anrufen, es sind 20 Telefonleitungen freigeschaltet und das geht dann in Stunden geht's bis zu 40.000, 50.000 Euro. Die Leute rufen an, ich spende 10 Euro, ich 20, ich 50 und das pusht vorwärts, das kannst du dir nicht vorstellen.
Unglaublich. Und Kerstin, ich glaube, wir haben was falsch gemacht.
Ein Marathon für Maria, das ist so faszinierend, da braucht man danach Tage danach, bis man sich wieder sortiert hat danach. Wenn man so das Wirken der Vorsehung Gottes spürt, also wie Gott durch diese Zeit wirkt und geht. Und dass wir so vielen Nationen helfen dürfen, ist mit unserem Reichtum auch in Deutschland, das ist ein großes Geschenk. Und wenn jeder ein bisschen etwas gibt, der braucht ja nicht 10.000 Euro überweisen, wenn er es nicht hat, dann entsteht das. Mhm. Und wir haben sicher 6-stellige Zuhörerzahlen, die auf 500.000 zugehen. Mhm. Und das hat dann entsprechende Wirkung und Schlagkraft. Natürlich. Und seit wir das machen, ruht auf dem Radio ein Segen wie nie zuvor. Seit wir uns sagen, wir nehmen uns diese Leute an und auf der anderen Seite gibt uns der Herr auch dann das nötige Geld, um dass wir selber weiterkommen. Also das ist das Beste, wenn du willst, dass dein Werk gedeiht, dann hilf anderen. Das ist das Beste, was du tun kannst.
Ja, ja. Und Afrika ist einfach auch faszinierend, wenn man dort sieht, wie dort die Heilige Messe gefeiert wird, mit welcher Freude und Jubel. Eine Stunde vorher kommen die oftmals schon hier und machen Lobpreis so und mit rhythmischen Bewegungen. Kennst du das Gehen, das afrikanische Völker uns voraus haben? Ein Stück. Nein?
Nein.
Rhythmus. Unglaublich. Jung und alt und freuen sich auf die Heilige Messe. Die kommen eine Stunde vorher.
Vielleicht darf ich noch etwas erwähnen, das auch jetzt für Medjugorje wichtig ist. Mhm. Vielleicht weißt du, dass die Mutter Gottes in Kibeo in Ruanda erschienen ist.
Richtig.
Und die Mutter Gottes hat gewarnt. Sie hat drastische Bilder gezeigt von abgeschlagenen Köpfen, von brennenden Wäldern, von Flüssen voll Blut und hat sogar dem Staatspräsidenten eine Botschaft gegeben. Er ist mit dem Hubschrauber gekommen und die Mutter Gottes hat gesagt, weil damals hat man ja zwischen Hutus und Tutsis den Hass geschürt. Ja. Wenn ihr nicht aufpasst, wird dieses Saatkorn des Hasses zu einem großen Baum werden und das ganze Land in Inferno stürzen. Und die Mutter Gottes hat zu Gebet und Fasten aufgerufen. Es ist genau die gleiche Botschaft wie in Medjugorje. Mhm. Größtenteils hat man es ignoriert. 8 Jahre dauerten die Erscheinungen. Und dann starben von 11 Millionen Menschen 1 Million in 3 Monaten 94.
Ja.
So. Und die Mutter Gottes hat gesagt, die Botschaft von Kibeo ist nicht nur für Ruanda, nicht nur für Afrika, sondern für die ganze Welt. Und 2016 hat das bei uns so reingezündet, dieser Mariathon 2016. Und wir haben da für 700.000 Euro einen Satellitenablink aufgestellt. sodass die Botschaft hinausgehen konnte. Und mittlerweile beten 20 afrikanische Nationen regelmäßig den Frieden, für den Frieden in der Welt und in Afrika. Mhm. Wenn man weiß, wie prekär die Situation dort ist, dann kann man das verstehen, was das für ein Segen ist. Also 40 Jahre hat die Mutter Gottes vergeblich gebeten, dass die Botschaft hinausgeht. Mhm. Mhm. Weil sie hat gesagt, das bitte bringt es hinaus. Und jetzt durch das Spenden der Zuhörer geht es hinaus.
Lob.
Also das sind wirklich Riesendinge. Und es ist genau die gleiche Botschaft wie in Medjugorje, Gebet, Fasten, Bibel, Umkehr. Das sind immer die gleichen Dinge. Das sind ja die 5 Steine übrigens.
Da kommen wir zum Thema. Nein, erstaunlich, gell, weil 40 Jahre Gebet war dasselbe Jahr.
Ja.
Auch jetzt 40 Jahre Medjugorje. Unglaublich. Ja, irgendwann werden wir vielleicht mal verstehen, rückblickend, was sie damals damit gemeint hat.
Ne? Ja.
Also ich verstehe es nicht in der Fülle. Ich versuche halt. Ja, genau. Das war jetzt interessant mit Kibeo. Mhm. Also in dem Zusammenhang kann ich eins berichten. Wir werden heute Nachmittag noch auch ein Video sehen über Afrika, nämlich wie der junge Herr, gut, das ist auch schon pensioniert, Johannes Dietrich aus Norddeutschland, eine Schule gegründet hat in Uganda. Ne? Und wir haben davon erfahren und wir haben uns überlegt, kann man daneben auch eine Kirche bauen, weil in der ganzen Umgebung gibt es keine katholische Kirche und die Leute haben auch, es gibt auch keine Pfarrei, die können also nicht regelmäßig die Heilige Messe besuchen. Und dann sagte ich, also mach mir einen Termin mit dem Ortsbischof, dann komme ich und ich frage ihn und wenn er es genehmigt, werden wir schauen, dass wir über unseren Verein Kirchen für den Osten, den wir nachher auch noch vorstellen dürfen, dort eine Kirche bauen dürfen. Und auf dem Hinflug, Nachtflug von Genf nach Abu Dhabi, hat mir Johannes vorher das Buch geschenkt, du kennst das sicher, Aschenblüte.
Ja, das ist...
Genau, geht über Ruanda in der Zeit des Völkermordes, wo eine Frau, Immaculée Ilibagiza, beschrieben hat, wie das Leben war. Mhm. Und ich dachte schon, nach dem Start, jetzt guckst mal ein bisschen ins Buch rein und dann kommt der Abendessen so. Ich sagte, ich habe angefangen und im Landeanflug auf Abu Dhabi war ich durch. So spannend, wie sie die Situation beschreibt. Ne?
Ja.
Wo diese 7 Frauen, die haben überlebt, sie waren Tutsis, haben überlebt, weil ein anglikanischer Priester sie, der hatte von seinem Büro aus noch eine Toilette, die keiner mehr gedacht hat, Schrank davor. Hat. Die 7 Frauen waren 91 Tage in dieser Toilette eingesperrt, Schrank davor. Und wurden nur ernährt von den Resten, was im Haus übrig blieb. Er konnte nie sagen, also bitte 7-mal mehr kochen. Ging nicht. Und sie beschrieb das, wenn die einen in die Knie gehen wollten, mussten die anderen aufstehen. 91 Tage. Und deshalb haben sie überlebt.
Unvorstellbar.
Unvorstellbar.
Und da hat es wirklich Helden gegeben. Schindlers Liste ist ja zum Beispiel so ein Spielfilm, wo Oskar Schindler Juden gerettet hat. Mhm. Und diese Helden hat es in Ruanda genauso gegeben. Der Bischof Celestin Akazimana war Bischof in Kigali. Er hatte die richtige Rasse, er war Hutu und hat im St. Paul's Center ungefähr 2.500 Tutsis aufgenommen.
Und, um sie zu retten.
Um sie zu retten. Er hat den Talar angezogen, der wusste, jetzt kann meine letzte Stunde sein. Draußen waren die Hutu-Milizen, hat Geld gegeben, Schmuckstücke, Alkohol und hat es geschafft, die zu retten. Und der war im Balderschwang und mit diesen Leuten zu reden, da fröstelt es einen geradezu. Mhm. Weil das sind die Helden der heutigen Zeit. Er hat genau gewusst, das kann jetzt mein letzter Auftritt sein in dieser Welt, ist hinausgegangen, hat verhandelt und das erreicht, dass sie in Ruhe gelassen worden sind.
Unglaublich.
Also, das sind unglaubliche Geschichten, auch mit der Aschenblüte.
Ja.
Ich kenne das, ja.
Ja, ja Richard, wir kommen zu den 5 Bausteinen.
Ja.
Wieder Medjugorje, schön. Warum glaubst du, dass die Mutter Gottes gerade diese 5 Bausteine gewählt hat?
Ja, das kann man schön neudeutsch heute so ausdrücken, das sind die Essentials. Mhm. Die Sakramente sind ja die Hochform der Begegnung mit Christus.
Nochmal, die Sakramente sind?
Sind die Hochform der Begegnung mit Christus.
Aha.
Die höchste Form.
Ja.
Weil mehr als dass ich Gott essen in mir aufnehmen kann, geht einfach nicht. Ja. Eucharistie. Das Zweite Vatikanische Konzil sagt Quelle und Höhepunkt. Und die Mutter Gottes in Medjugorje sagt, und deshalb ist ja so schön, weil das völlig in das hineinläuft, was die Kirche lehrt. Es ist ja nicht ein Paralleluniversum, das hier aufgebaut wird, Medjugorje eine eigene Welt, sondern es geht in die Verkündigung der Kirche hinein. Und die Mutter Gottes sagt, geht so oft es möglich ist zur Heiligen Messe. Und zwar im Stand der Gnade, wenn ihr kommunizieren wollt. Also bitte nicht einfach mit einer schmutzigen Seele hinzutreten, sondern dass ihr wirklich vorbereitet seid. Und dazu dient die Beichte. Aber vielleicht nur zur Eucharistie. Ich kann bei der Wandlung, bei der Patene alles drauflegen. Mein ganzes Leben verwandeln lassen. Die Beziehungen, in denen ich stehe, die vielleicht schwierig sind. Jetzt die Not der Pandemie. Ich kann gar nicht verstehen, warum nicht ständig das draufgelegt wird, dass dieser Wahnsinn mal aufhört in unserem Land. Bei uns ist ja nicht so schlimm, aber wir haben ja von Afrika gesprochen. Ihr habt gar keine Ahnung, wie das in Afrika reindrischt. Tagelöhner. Die leben von dem, was sie im Tag bekommen. Wenn sie nichts bekommen, heißt hungern. Das interessiert hier keinen. Ja. Hubert, weißt du, dass 2030 der deutsche Entwicklungsminister sagt, dass 1 Milliarde Menschen prognostiziert, auch durch Corona forciert, am Existenzminimum sein werden. Das ist 2x die Bevölkerung von Europa. Die Beichte. Natürlich ist das wichtig. Wir leben in einer Zeit des Unschuldswahns. Die Bösen sind immer die anderen, hat Sartre gesagt. Völliger Humbug. Und dann will es immer keiner gewesen sein, wenn das Böse in der Welt ist. Es ist so wichtig für eine Psychohygiene, dass ich einfach immer wieder reinmache in meinem Inneren. So viel ungutes Denken, so viel Wut und Aggression und Hass auf den anderen. Die Mutter Gottes hat in den 80er Jahren gesagt, die Kirche des Westens wird erst wieder auf die Füße kommen, wenn die monatliche Beichte zurückkehrt. Das sind Botschaften, an denen müssten wir sie uns in der Pastoral ausrichten. Aber wann hört man denn das? Jetzt habe ich schon gesprochen von der Not in der Welt. Ich glaube, dass der Punkt, der vielleicht am wenigsten berücksichtigt worden ist in der Medjugorje-Botschaft, ist das Fasten. Da müssen du dich an die Brust klopfen und ich noch an erster Stelle.
Dreimal.
Ich bekenne. Aber ich habe es mir jetzt vorgenommen, jetzt möchte ich es wieder
sehr gut
anfassen.
Sehr gut.
Also nicht nur an der Fastenzeit am Abend eine Suppe, sondern mal richtig hart drangehen, Wasser und Brot. Also die Mutter Gottes ist da auch schon sehr klar. Natürlich, Handyfasten ist ja Maximalstrafe für unsere jungen Leute. Bei uns, dort wo ich jetzt zu Hause bin, in Balderschwang, hat es sehr viel Schnee. Und vor einigen Jahren...
Also Balderschwang ist dort, wo Radio Horeb in Deutschland beheimatet ist.
Genau, und vor einigen Jahren hat es da mal riesen Schnee gehabt und da waren die Satellitenschüsseln eingeschneit und irgendwie Internetverbindung war abgebrochen. Und dann haben wir so ein Jugendheim. Und da sind etliche junge Leute und die konnten nicht mehr fernsehen und auch ihre Handys nicht mehr bedienen. Die sind fast durchgedreht. Also die können sich nicht mehr mit sich selbst beschäftigen.
Ja.
Ein Buch, ja, das muss man denen erst mal im Duden erklären, was ein Buch ist. Oder auch mit sich selber umgehen. Viktor Frankl sagt, wenn sie dir die äußere Freiheit nehmen, entdeck die innere. Wie schaut es mit deinem Inneren aus? Oder dass du... Die Mutter Gottes sagt ja auch, das Gebet ist einer der Punkte. Betet so lang, bis das Gebet zur Freude wird. Ja. Ich frage mal die Zuhörer und Zuschauer, habt ihr schon so lange gebetet, bis das Gebet zur Freude wird? Wisst ihr, wie das geht?
Die Antworten schickt bitte an Kerstin.
Ja. Super, Robert. Ja, vielleicht, ich merke das ja auch. Was glaubt ihr, was bei mir los ist? Wir haben 61 hauptamtliche Mitarbeiter und über 1000 Ehrenamtliche. Und 24 Stunden Programm, davon 16 live. Was glaubt ihr, was in meinem Schreibtisch alles abgeht?
Ja.
Deshalb brauche ich mal eine halbe Stunde, bis ich überhaupt runtergefahren bin. Vor dem Allerheiligsten da sitzen, Hände so halten. Herr, ich bin jetzt vor dir da, ich gebe dir, was in meinem Inneren ist. Gib mir du deins, deine Freude, deine Kraft. Und dann erst in diese Mitte, in diese Fülle hineinkommen. Rosenkranzgebet. Gibt es keine Dispens davon. Jeder, der jetzt zuhört, soll sich wirklich an die Brust getroffen fühlen. Ich habe dann ein Unternehmen getroffen, dem habe ich einen Rosenkranz gegeben, den die Mutter Gottes bei einer Erscheinung gesegnet hat. So einen. Da habe ich gesagt, der Rosenkranz ist sehr, sehr viel wert. Das ist nur billiges Holz, aber den hat die Mutter Gottes gesegnet. Den bekommst du nur, wenn du jeden Tag ein Gesetzchen betest. Ansonsten Rückgabe. Ein Unternehmer, der 16, du kennst das ja, Hubert, 17 Stunden jeden Tag arbeitet. Und dann hat er gesagt, habe ich wieder getroffen, oh, das ist aber schwer, den Rosenkranz zu beten und ein Gesetzchen bete ich. Aber dann bin ich wütend geworden. Entweder du betest ihn jetzt vernünftig oder du gibst ihn wieder zurück. Mhm. Schau doch, das ist doch die Lüge unserer Zeit. Wie viel Zeit verwenden wir für weiß Gott was? 16 Stunden arbeitet er am Tag, damit sein Geschäft läuft. Und bei 5 Minuten fängt er an zu jammern. Das ist doch die Lüge unserer Zeit. Und das war auch bei mir, als ich mit 18, 19 zum ersten Mal die Fatima-Botschaft kennengelernt habe. Und die Mutter Gottes hat ja bei jeder Erscheinung, es waren 6, und bei 18 Erscheinungen in Lourdes gesagt, betet den Rosenkranz. Und zwar betet ihn mit dem Herzen. Also nicht einfach runterhauen wie Maschinengewehr, sondern mit dem Herzen. Ich habe mir gedacht, als Jugendlicher, das war jetzt ja nicht sonderlich prickelnd, den Rosenkranz zu beten, sondern immer so diese gleichen monotonen Worte. Aber ich habe es dann einfach im Gehorsam angefangen und machte dann eine für mich sehr befremdende Erfahrung. Ich habe immer gedacht, Gebet ist Lobpreis, ist Dank. Und ich informiere jetzt den lieben Gott einmal, was ich mir so vorstelle. Aber der hat dann irgendwie gedacht, jetzt informiere ich mal den Kocher Richard, was ich mit ihm vorhabe. Und dann kam wirklich die Berufung zum Priestertum. Ich bin mir ganz sicher, wenn ich nicht den Rosenkranz gebetet hätte, hätte ich die Berufung nicht bekommen. Und das war ein ganz starker Ruf, den ich natürlich nicht nachkommen wollte. Ich war schon auf dem Weg, Flugzeugführer bei Lufthansa zu werden, hat die ersten Tests schon bestanden. Mhm. Und es war aber dann so überwältigend, dieser Ruf, dass ich dann doch, Gott sei Dank, gefolgt bin. Heute fliege ich andere Flugzeuge. Mhm. Und deshalb möchte ich wirklich jedem sagen, erlaubt Gott, durch das Gebet in euer Leben einzutreten. Und hört bitte schön auf mit euren faulen Ausreden, dass ihr so beschäftigt seid. Für mich persönlich habe ich dann die Konsequenz gezogen, weil ich dann meistens am Abend, entschuldigen Sie den Ausdruck, saumüde, weiß nicht, wie man das übersetzt in 5 Sprachen, saumüde, sehr müde wahrscheinlich.
Vicky kann das.
Die kennt gut Deutsch. Habe ich den lieben Gott mit ein paar netten Worten noch abgespeist und Rosenkranz halt gebetet, weil ich es versprochen hatte. Ich hatte es mit 18, 19 versprochen, jeden Tag den Rosenkranz zu beten. Bis ich dann gemerkt habe, das Beste, was ich ja Gott geben kann, ist meine Zeit. Und zwar bete ich jetzt gefälligst den Rosenkranz, dann, wenn ich noch fit bin und nicht, wenn ich schon am Abnippeln bin und ständig einschlafe. Das mache ich heute so, das weiß jeder Mitarbeiter, von 2 bis 4 Uhr möchte ich nicht gestört werden, nachmittags. Also nicht in der Nacht von 2 Uhr bis 4 Uhr, sondern 14 Uhr bis 16 Uhr. Da bete ich den Rosenkranz. Halbe Stunde, ich bete mein Brevier, ich mache eine halbe Stunde Betrachtung oder eine Stunde und bereite mich für die Liturgie am Abend vor. Und das, obwohl ich so einen Terminkalender habe, das könnt ihr mir glauben.
Ja.
Und ich vertraue darauf, dass während ich den Rosenkranz bete, der liebe Gott mir mindestens 5 Termine abnimmt. Ja, oder Sachen für mich erledigt oder Dinge mir eingibt, für Vorträge. Ich habe vorher mit der schönen Ansagerin gesprochen, der Kerstin. Ich habe so viele Vorträge, so viele Reden, ich kann mich gar nicht vorbereiten. Mhm. Ich muss darauf vertrauen, dass der Heilige Geist durch mich spricht. Natürlich habe ich mich jetzt auch für unser Gespräch vorbereitet, aber im Wesentlichen geschieht das im Gebet. Mhm. Und irgendwann muss ich mal den Hebel umlegen, dass wir sagen, zuerst das Reich Gottes und dann unsere Anliegen. Mhm. Und dann muss ich einfach Zeit haben fürs Gebet. Ja. Alles andere ist Lüge. Ja. Und deshalb sagt die Mutter Gottes, jetzt haben wir schon die Eucharistie. Mhm. Klar, mehr als dass Gott sich mir im Brot schenkt, gibt es nicht. Also gehe ich dorthin, und zwar so oft, wie es nur möglich ist, und bitte um die Verwandlung der Welt und meines Herzens. Und damit das Herz sauber ist, brauche ich regelmäßig die Beichte. Jeden Monat. Mindestens jeden Monat. Ihr habt sie gehört. Überlegt euch mal, ob ihr das jeden Monat tut. Und natürlich dann Fasten. Wissen Sie, wenn dann so ein Aufruf kommt, da sind wieder Hunderttausende in der Sahelzone, die Hunger leiden, die nichts haben, dann sitzt ihr Geldbeutel viel lockerer als zuvor. Dann sind sie bereit zu geben, wenn sie das mal erlebt haben, wie das so ist, wenn sein Magen grummelt am Freitag. Dabei kann man ja essen, was man will. Ich kenne Leute, die noch dicker geworden sind durch Fasten, weil sie so viel Brot und Wasser reingekippt haben. Und natürlich das Gebet natürlich und die Bibel.
Ja.
Die Bibel ist die Bibel. Also ich bin immer mehr fasziniert von der Bibel. Ich werde immer protestantischer, sage ich, oder evangelischer, wobei die Leute nicht im Sinne einer Konfession, sondern evangelischer in dem Sinn, dass mich das Evangelium immer mehr fasziniert. Ich lese gerade den Propheten Jesaja. Das ist unvorstellbar, Hubert, was dort einem begegnet und aufgeht.
Aber was mir jetzt an der Stelle immer kommt, eigentlich denke ich, das muss doch eine Tragik sein im Himmel für den Herrn, für die Mutter Gottes, wenn sie so intensiv sich kämpft für uns und die Hälfte der Christen, also zumindest in Deutschland, können mit ihr nichts anfangen. Unsere evangelischen Mitchristen, die freikirchlichen Mitchristen, das tut mir so weh und so leid, dass sie da keinen Zugang finden zu ihr.
Das ist richtig. Das erleben wir auch im Radio.
Mhm.
Ich achte streng darauf, dass keine Polemik gegen andere Christen, ja, andere Konfessionen auftaucht. Es geht um rein sachliche Argumente und wir wollen sie durch die Kraft der Argumente gewinnen.
Mhm.
Und da erlebe ich es tatsächlich auch oft, dass dann evangelische Geschwister, sage ich mal, anrufen und sagen, euer Radio ist klasse, aber bitte lasst doch den Rosenkranz und den Angelus weg. Sie sind einfach durch ihre Tradition her blockiert. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich 25 Jahre nach meiner Promotion erstmals wieder wissenschaftlich gearbeitet habe. Ich habe mir alles aus der Universitätsbibliothek in Augsburg kommen lassen, die ganzen Reihen, also Hertel, theologische Kommentare, das sind Standardwerke oder Regensburger Neues Testament oder Stuttgarter Neues Testament, die ganzen Reihen, alles studiert und gelesen. Und jeder von uns kennt ja das, Lukas 1, 26 bis 38, im sechsten Monat wurde der Engel zu Maria geschickt und ja, 12 Mal in der Liturgie kommt es vor, geht hier rein, dort hinaus, haben wir schon gehört. Und obwohl ich jetzt schon seit so lange Zeit Theologe bin, sind mir da ganze Welten aufgegangen. Zum Beispiel, der Engel tritt bei Maria ein und er geht auch wieder. Engel treten nirgends ein, Hubert. Engel treten auf. Die kommen aus einer anderen Welt. Und es war ja erst Weihnachten. Lest doch mal nach, was passiert, wenn Engel erscheint. Die Leute haben Angst. Und da ist so etwas Numinoses, so etwas Geheimnisvolles da, dass die Leute fast vergehen. Bei Maria ist das ganz normal. Es wird szenisch so dargestellt, als ob es eine Audienz ist, die der Engel bei Maria bekommt. Und es ist auch, es kommt dieser Gruß, sei gegrüßt, dreifach, Begnadete, der Herr ist mit dir. Da bekomme ich immer dann die Lacher, wenn ich sage, Engel sind prinzipiell unhöflich, grüßen nie. Kannst du meine Stelle im Alten Testament und Neuen Testament nennen, wo ein Engel grüßt? Das kann ich finden. Bei Engel, bei Maria grüßt er artig. Der Engel, der Maria grüßt, das fällt auf. Aber für uns ist es selbstverständlich, wenn wir gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, wir beten das ständig. Aber es ist nicht selbstverständlich. Und dann vor allem das nächste Wort hat es in sich. Begnadete. Also wenn die Engel erscheinen, zum Beispiel auch bei Gideon im Alten Testament, dann wird er mit starker Held angeredet. Warum? Das ist nicht einfach eine nette Anrede, sondern sein Auftrag. Er soll Israel aus der Gewalt Midians befreien. Und dazu braucht es eben kein Würstchen, sondern einen starken Held. Also sprich, die Anrede hat schon den Auftrag, bringt etwas zum Ausdruck. Und eigentlich müsste man ja sagen, müsste gesagt werden, sei gegrüßt Maria, der Herr ist mit dir. Aber der Name Mariens wird ersetzt durch die Anrede Begnadete. Versteht ihr? Begnadet ist ihr Wesen. Ein 14-, 16-jähriges Mädchen, älter war die Mutter Gottes nicht, kann es sich nie verdienen, die Mutter Gottes zu werden. Das ist pure Gnade. Und damit sind wir schon mal, haben wir den ersten Ball im Feld unserer evangelischen Freunde. Weil ja die das Sieghafte der Gnade betonen. Also Maria hat es doch nie verdient, das ist ihr geschenkt worden. Mhm. Und jetzt müssen wir mal dieses Wort begnadet anschauen. Das begnadet sein ist ein Passivwort. Du wurdest begnadet. Mhm. Ja, von wem wohl?
Mhm.
Man nennt das in der Fachsprache der Theologie ein Passivum Divinum. Gott hat sie begnadet. Und es ist eine Perfektform. Das heißt, es ist ein abgeschlossener Vorgang in der Vergangenheit. Maria wurde schon begnadet, bevor der Engel überhaupt kam. Steht in dem Wort drin.
Mhm.
Und es ist ein Partizip mit andauernder Wirkung. Das heißt, man müsste es sinngemäß eigentlich so übersetzen, es wird ein bisschen schwierig, Theologie, aber das muss ich einfach darlegen.
Wenn du langsamer, damit die Übersetzerin nachkommen,
verzeihen. Schluck nehmen.
Ja, ich spüre es.
Ja, da brennt das Feuer natürlich. Ja. Du wurdest begnadet von Gott, schon bevor ich gekommen bin, mit andauernder Wirkung. Partizip perfekt passiv. Bringt allein, also Begnadung, Gnade ist ja das Wesen dieser Frau. Mhm. So wird sie angesprochen. Und dann, der Herr ist mit dir. Das ist eine Beistandszusage. Im Plural kommt das viermal bei uns im Gottesdienst vor. Am Anfang der Messe, der Herr sei mit euch. Mhm. Der Herr sei mit euch beim Evangelium, beim Hochgebet und vor dem Segen. Und es ist aber auch die Bundesformel. Ich bin der Herr, euer Gott, ihr seid mein Volk. Der Herr ist mit dir. Das heißt, die Erneuerung des Bundes geschieht jetzt in Maria. Also allein schon diese dreiteilige Anrede haut einen restlos vom Sockel. Ja. Die Tatsache, dass der Engel hier Audienz bekommt bei Maria, weil er verabschiedet sich auch wieder ganz artig, er geht weg, wird sonst auch so gut wie nicht berichtet. Das ist schon mal sehr erstaunlich. Aber dann kommt wirklich die Hauptaussage. Heiliger Geist wird über dich kommen, die Kraft des Höchsten wird dich überschatten und deshalb würde das Kind, das geboren wird, heilig genannt werden. Ich fange mit Letzterem an, Hubert. Jesus Christus ist nicht nur ein Geistbegabter, ein vom Heiligen Geist mal irgendwann erfüllter, sondern er ist von den allerersten Anfängen seines Wesens an heilig. Und das macht den Unterschied aus. Also von der allem ersten Augenblick seiner Existenz aus an. Und dann über Schatten und über dich kommen, ist der Kulttheologie des Alten Testamentes entnommen. Ihr wisst ja vielleicht, was ist das größte Heiligtum im Alten Testament, Hubert? Ich liebe es, immer Fragen zu stellen, aber es ist immer gefährlich.
Wenn du mir das vorher nicht schon gesagt hättest.
Im Alten Testament, was ist das größte Heiligtum?
Nee, wir waren vorhin beim Neuen, weiß ich es nicht.
Überleg doch mal, was war der größte Ort, wo sind die Leute Gott?
Ort? Jerusalem.
Ja, der Tempel natürlich, Hubert. Tempel,
ja. Oh, das war jetzt Zufall.
Kein Understatement, Hubert. Und da hieß es, da war die Wolke ja öfters da und über dem Bundeszelt. Das war der heiligste Ort im Alten Testament, die Bundeslade. Und die war im Tempel und zuerst in diesem Zelt untergebracht. Und da heißt es öfters, dass diese Wolke Gottes, die zeigt die Nähe Gottes an und verbirgt sie gleichzeitig. Die ist immer über diesem Heiligtum gewesen. Oder wenn der Tempel eingeweiht worden ist, konnte keiner rein, weil die Wolke Gottes da war. Und da heißt es auch dieser Ausdruck, sie überschattete den Tempel, das Zelt, und das wird jetzt von Maria gesagt. Also der Heilige Geist wird dich überschatten, über dich kommen, hat nichts mit Sexualität zu tun. Und das bedeutet schlichtweg, dass Maria der Tempel des neuen Bundes ist.
Unglaublich.
Das ist doch dann, ja, Entschuldigung, das ist das größte Heiligtum überhaupt, was damals aussagbar war. Aber jetzt. Jetzt haben wir schon angefangen zu fragen, muss ich weiter fragen, Hubert. Was sind denn die größten Heilsereignisse des Neuen Testamentes?
Das hast du mir vorhin gesagt.
Fairerweise.
Ja, muss ich sagen. Ich wäre nicht auf die Schnelle wahrscheinlich draufgekommen, aber die Geburt Jesu Christi als Erlöser.
Natürlich. Damit hat die Erlösung begonnen. Und wie hat die begonnen? Wer hat das möglich gemacht?
Siehe, mir geschehen nach deinem Wort.
Ja, natürlich, Hubert. Also die Menschwerdung, die Inkarnation, damit Erlösung geschehen kann, ist durch Maria geschehen. Mhm. Und dann habe ich es ja vorher schon erwähnt. Und was ist in Bezug auf die Gotteslehre das Entscheidende? Dass Gott dreifaltig einer ist.
Richtig, dreifaltig.
Dreifaltigkeit. Einer. Das kommt auch hier auch vor. Heiliger Geist wird über dich kommen. Die Kraft des Allerhöchsten, des Vaters wird dich überschatten. Und das Kind wird heilig genannt. Das Kind, Jesus Christus. Das heißt, Maria ist mitten im dreifaltigen Gott. Sie ist die Mutter des Sohnes, die Braut des Geistes und die Tochter des Vaters. In der Verkündigung des Engels wird zum ersten Mal offenbar und deutlich gesagt, Gott ist dreifaltig. Also das ist ja ganz entscheidend für unser Gottesbild. Gott ist nicht monotheistisch einsam in sich, er ist ein Gott, aber es sind drei Personen. Und sie macht die Erlösung möglich durch ihr Ja-Wort. Entschuldigung, Hubert, wie kann man dann einfach sagen, das ist ja das ist eine Randgeschichte, Randphänomen in der Erlösung. Das ist doch völliger Humbug. Das hat etwas, das sagt man wirklich sehr deutlich, mit Respektlosigkeit zu tun. Und deshalb reagiere ich schon gewisserweise allergisch, wenn es immer dann so salopp heißt. ja, wenn ich mit dem Chef reden möchte, gehe ich doch nicht zur Sekretärin. Maria ist keine Sekretärin, bitteschön. Und ich sollte nie jemand von dem Thron und dem Ort herunterstoßen, wo Gott ihn selber hingestellt hat. Ja. Aber auch das Bild stimmt schon nicht. Ich habe eine sehr fähige Sekretärin und ihre Hauptaufgabe ist die Abwehr. Ihr könnt euch vorstellen, ich bin jetzt kein, sie ist zwar sehr schön Vorstandsvorsitzende, klasse Ausdruck, gefällt mir, aber ich bin jetzt nicht der Vorstandsvorsitzende vom FC Bayern München oder von der Zetsche von Mercedes oder so, aber es ist völlig unmöglich, dass sie zu einem Vorstandsvorsitzenden durchkommen, ohne die Sekretärin. Mhm. Also da stimmt das Bild auch schon nicht. Und abgesehen davon ist es theologisch völlig daneben. Und dann auch so, dieses, du hast es schon gesagt, dass es mir geschehe, wie du es gesagt hast. Das ist wieder ein Passivwort. Also den Willen Gottes an sich ereignen lassen. Das ist damit gemeint.
Tolle Formulierung. Den Willen Gottes an sich
ereignen lassen.
Ereignen lassen.
Dass der einfach wirken kann. Weil ständig, wir mischen immer ständig ins Handwerk, pushen ja ständig ins Handwerk hinein. Und wenn man sich ein bisschen auskennt in der spanischen Mystik, dann weiß man, dass bei den letzten Stufen der Begnadung, die höchsten, da kannst du gar nichts machen. Also wo es um die mystische Vermählung und Hochzeit geht, du kannst dich nur noch dem Herrn hinhalten, dass der Tropfen ins Meer geworfen wird und das Eisen, das ins Feuer gehalten wird, selber dann zum Feuer wird sozusagen. Also und wenn Sie das Neue Testament durchschauen, dann gibt es zwei entscheidende Worte. Und das eine heißt, er wurde auferweckt. Es heißt nur einmal, er ist auferstanden, also aus eigener Kraft, weil er der Sohn Gottes ist. Sonst immer, er wurde auferweckt. Ja, wer wohl? Der Vater. Der Vater hat ihn aus dem Tod herausgeholt. Der Vater ist der Handelnde. Und jetzt auch hier, mir geschehe, den Willen Gottes nochmals an sich geschehen lassen, nicht selber machen wollen. Mhm. Und dieses Ja-Wort hat eine unvorstellbare Dimension, weil sie ja ohne Sünde ist. Und insofern ist sie auch ein Modell, liebe evangelische Geschwister, liebe Zuhörer. Ja sagen zum Willen Gottes. Und es kann doch einfach nicht behauptet werden, dass sie uns von Christus wegführt. Zum Beispiel beim Magnificat, also dann bei Elisabeth ist, heißt ja, meine Seele preist die Größe des Herrn. Mhm. Lateinisch Magnificat. Und das heißt, magnum, facere, groß machen. Groß macht meine Seele den Herrn. Das ist das Lebensprogramm dieser Frau. Gott groß zu machen, nichts anderes. Und wer in die Schule von Maria geht, der macht Gott groß. Also Maria steht doch keineswegs im Weg. Mhm. Oder beim Johannesevangelium, sie tritt bei der Hochzeit zu Kana auf, verschwindet völlig von der Bühne und unterm Kreuz taucht sie wieder auf. Also sie gibt doch den Weg völlig frei, damit ihr Sohn groß wird. Also auch theologisch verstehe ich überhaupt nicht, und ich könnte jetzt noch die ganzen anderen Bibelstellen durchgehen, wie man das wirklich begründen will, dass Maria da keine Bedeutung hat. Und wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf dieses mir geschehe, wir sagen ja immer, ja, wenn ich das nur wüsste, was Gott will, ich würde es ja tun. Meistens wissen wir es ganz genau. Wir tun es nur nicht. Oder wie Augustinus, er hat es auch erkannt und dann sagt er, modo, modo, gleich, später. Aber aus dem Gleich wurde eine Ewigkeit. Gell? Und deshalb ist das so genial, der Wille Gottes, der sich an ihr ereignen darf. Also es war jetzt nur ein kurzer Streifzug, das könnte man noch ganz erheblich ausweiten. Und das werde ich auch tun. Ich werde mir ein bisschen zurückziehen und möchte ein Buch darüber herausbringen, weil für unsere evangelischen Geschwister und nicht nur für die, sondern auch für uns selber, das Neue Testament entscheidend ist. Es sind nicht so sehr die Dogmen der Kirche, obwohl wir die ja gemeinsam haben. Es hat ja 15 Jahrhunderte gemeinsame Kirchengeschichte gegeben und diese Entscheidungen der Konzilien sind auch für sie wichtig. Aber entscheidend ist, was steht im Neuen Testament. Mhm. Und wenn ich das dann sehe, welche Bedeutung diese Frau hat, wie der Engel sich ihr gegenüber verhält, wie sie ins Licht des dreifaltigen Gottes eingebunden ist, dann kann ich eigentlich kaum umhin, um ihr zu danken und auch in ihr Lob einzustimmen. Und da sage ich auch meinen evangelischen Geschwistern, wo verwirklicht sich das denn bei euch? Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Warum tut ihr denn das nicht? Warum schmäht ihr im Gegenteil die Gottesmutter oft? Ich habe das schon sogar erlebt, dass da überhaupt sogar ein förmlicher Exorzismus, nicht, das ist keine Übertreibung, Exorzismus stattfindet, wenn man diesen Mariendämon da austreiben möchte. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Warum tut ihr das nicht? Alle Geschlechter, alle Zeiten, die danach kommen, warum nicht? Das tun wir zum Beispiel, indem wir Wallfahrten machen, indem wir Maiandachten haben, indem wir den Rosenkranz miteinander beten, indem wir diese Marienstatuen aufstellen, die Marienweihe vollziehen. Das sind alles Seligpreisungen dieser Frau. Und sie ist einfach die Form, in die wir sozusagen hineingegossen werden und nach der wir uns auszurichten haben. Und deshalb sagen die Heiligen auch, und das ist wirklich die Erfahrung der Jahrhunderte, Maria ist der kürzeste, der direkteste und sicherste Weg zu Christus. Also da, das ist einfach auch unsere Erfahrung. Und deshalb sind auch wir mit unserem Radio in einer marianischen Grundausrichtung unterwegs. Mhm. Und wenn es echt ist, Hubert, ist es immer Dienstbereitschaft.
Ja.
Ist es nie irgendwie, jetzt muss ich aber schauen, dass mein Image gepflegt wird und dass ich ja groß rauskomme und dass jetzt keiner mich da übersieht oder so. Es ist immer Dienstbereitschaft, Hingabebereitschaft, verbraucht werden, im Hintergrund stehen und einfach, dass ihr Sohn groß herauskommt.
Ja.
Und das macht die Rede ja auch. Ich kann mir vorstellen, es war nicht immer wahrscheinlich nur lustig, hier den Kongress vorzubereiten. Ich habe das ein bisschen so mitbekommen, im Hintergrund ist da wieder alles arrangiert werden muss, umgestellt werden muss. Das ist Dienstbereitschaft. Und darauf ruht dann der Segen Gottes. Daran kennt man, dass echt ist.
Ja. Ja, lieber Richard, unglaublich. Na, ja. Wie du uns die Mutter Gottes und ihre Stellung erschlossen hast, neu, das ist uns so gar nicht bewusst. Aber jetzt möchte ich doch nochmal auf eins zurückkommen. Du sagtest, du willst dich zurückziehen, ein Buch darüber schreiben. Dr. Richard Kocher hat nämlich einen Vortrag gemacht auf CD, wo es genau um diese Stelle bei Lukas geht, nämlich die Verkündigungsszene. Ich habe zweimal gebraucht, um jeweils eine Hälfte anzuhören, weil dann wurde es mir zu viel. Es wurde so viel zusammengetragen aus der Heiligen Schrift heraus. Und das ist das Besondere, gerade auch für unsere lieben und bewundernswerten freikirchlichen und evangelischen Mitchristen aus der Heiligen Schrift heraus. Ne? Sodass ich mir die eine Hälfte auf der Hinfahrt stundenlang wo dahin und auf der Rückfahrt die andere Hälfte angehört habe.
Ja.
Und du willst einen Vortrag, ein Buch vorbereiten über diese Verkündigungsszene, das, was du jetzt so gerade erst
erzählt hast. Was ich jetzt sage, da wäre noch viel mehr zu sagen, das werde ich in meinem Buch herausgeben.
Eine Bitte für mich, für die Einfältigen.
Okay.
Keine Ahnung, eine geraffte, einfache Form.
Keine hohe wissenschaftliche Sprache,
ich verspreche es dir. Schnell Schluss. Und du sagtest das letzte Mal am Telefon, du willst dich in eine Berghütte zurückziehen.
Ja,
ja.
In die Einsamkeit.
Da komme ich und bringe dir einen Schweinsbraten.
Ja, Bier. Gut.
Okay,
machen wir das. Aber nicht am Mittwoch und Freitag.
Nein, nicht am Mittwoch und Freitag. Ganz herzlichen Dank, lieber Richard.
Gerne.
Es war so bereichernd für diesen Nachmittag. Für alle, glaube ich, wir haben so viel mitnehmen können. Und wieder neu gesehen. Ja, wir loben den Herrn durch sie. Toll. Einfach ja. Klasse. Prima.
Nachdem wir Pfarrer Richard Kocher, den Programmdirektor von Radio Horeb, gehört haben im Gespräch, Hubert Lieper hat ihm zahlreiche Fragen gestellt, unter anderem auch über die Steine von Medjugorje. Ich wiederhole noch einmal die 5 Bausteine, das sind die Beichte, die Eucharistie, Fasten, Gebet und die Bibel.